Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, historischen und eben auch politischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das ganz, ganz, ganz gerne mit Gästen. So auch in der aktuellen Folge. Ich habe Anousheh Farahat, Universitätsprofessorin an der Uni Wien, Expertin für Verfassungsrecht mit einer Spezialisierung im Migrations- und Asylrecht, gefragt, ob sie mit mir aus Anlass des 10-jährigen, wenn man es so will, Jubiläums des Fluchtjahrs oder Flüchtlingsjahrs oder manche sagen auch der Flüchtlingskrise 2015 über genau dieses Thema zu sprechen, ein wenig Bilanz zu ziehen. Sie kennt sich da sehr gut aus. Wir haben gesprochen über aktuelle Tendenzen auf innerstaatlicher Ebene, auf Ebene der Europäischen Union und auch auf weltpolitischer Ebene. Und davon abgesehen haben wir auch ein wenig gesprochen über ganz allgemeine und schon lange bestehende Fragen des Asyl- und Migrationsrechts, wie zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Recht auf Asyl und Recht auf Antragstellung, also auf Asylantragstellung oder eben auch die New Yorker Erklärung zu Flüchtlingen und Migration, wo die Frage Recht auf Asyl und Recht auf Asylantrag vorgekommen ist und so weiter und so fort. Herausgekommen ist ein sehr spannendes Gespräch, das wir in Ihrem Büro im Wiener Juridikum geführt haben. Das Ergebnis ist gewissermaßen Teil 2 meiner Trilogie zum Fluchtjahr 2015. Die erste Folge zu dem Thema habt ihr ja schon gehört. Die habe ich mit der Historikerin Sarah Knoll aufgenommen zur Frage, ab wann Österreich selbst zum Zielland von Flüchtlingen oder eben allgemeiner gesprochen Migranten geworden ist. Lange Zeit war es ja ein Transitland, man denke an die Ungarn-Krise. Dann beim Prager Frühling bzw. der Niederschlagung des Prager Frühlings war es auch ein Transitland bzw. war da die Migration gar nicht so stark, wie man anfangs gedacht bzw. auch befürchtet hat. Dann fast forward in den 80er Jahren, polnische Flüchtlinge und dann später auch rumänische Flüchtlinge und eben in die Gegenwart jetzt vor allem Flüchtlinge oder Asylwerber aus Afghanistan und Syrien. Und da haben wir eben gewissermaßen als erstes den historischen Boden bereitet. Jetzt als zweites möchte ich den rechtlichen Boden bereiten und, so viel sei jetzt schon verraten, als drittes spreche ich noch mit der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger darüber, welche Menschen kommen und warum sie kommen. Und auch, wie Flucht und Migration sich wiederum im Umkehrschluss auf die Aufnahmegesellschaften, also auf Länder wie Österreich und Deutschland, jetzt schon auswirken, schon ausgewirkt haben und sich weiter auswirken werden. Aber bevor ich da jetzt in die Zukunft vorausschaue, das Gespräch habe ich noch nicht aufgenommen, bleiben wir mal in der Gegenwart bei der Folge mit Anousheh Farahat zur europarechtlichen, völkerrechtlichen und innerstaatlichen Dimension des Flucht- und Migrationsrechts. Ton ab. Liebe Anousheh, schön, dass du zu Gast bei Recht Politisch bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, das Thema ist 10 Jahre sogenannte Flüchtlingskrise, Flucht- und Migrationskrise oder auch Fluchtjahr 2015. Jetzt stelle ich mal eingangs die Frage, weil du ja jemand bist, die sich sehr gut mit dem Thema auskennt. Kann man da ein bisschen so Bilanz ziehen? Weil 10 Jahre ist ja doch eine lange Zeit. Ist eine große Frage, aber ja, was fällt dir da assoziativ als erstes ein? So 10 Jahre eine Bilanz.
Es ist in der Tat eine große Frage. Erstmal ist ja die Frage, wie definiert man schon die Krise? Ist es eine Fluchtkrise? Du hast gesagt, ja, der Flucht oder sowas, ja. Also ich glaube, was doch durch die Krise, durch dieses Jahr oder diese Entwicklung, die damals angestoßen worden ist, sich gezeigt hat, ist, dass der Fokus darauf, wie wir Migration wahrnehmen, sich doch sehr, sehr stark geändert hat. Ich würde sagen, zunächst mal zum Positiven damals, in der Hinsicht, dass wir plötzlich wirklich eine große Solidaritätswelle auch hatten. Und das würde ich sagen, ist vielleicht auch in einer gewissen Weise ist das Thema Solidarität nicht unbedingt, dass alle solidarisch mit allen sind, aber das Thema Solidarität ist uns doch geblieben als eine Frage, wie wollen wir als Gesellschaft mit solchen Herausforderungen umgehen? Und das betrifft insbesondere auch die Europäische Union natürlich, ne? Wie wollen die Staaten miteinander auch so eine Herausforderung, die das ja zweifellos ist, wenn viele Menschen in ein Land neu dazukommen, wie wollen die damit umgehen? Bilanz finde ich sehr schwierig, weil ich sagen würde, viele Dinge sind gut gelungen, aber viele Dinge haben sich dann eben doch auch zum Schlechteren entwickelt. Ich würde sagen, als wir 2015, wenn wir das aus rechtlicher Perspektive angucken, haben wir natürlich ein System gehabt, das auf den Schutz von Menschen einerseits ausgerichtet war, aber natürlich an vielen Stellen Defizite hatte. Aber wir hatten noch die Perspektive auf eine Reform dieses Systems, die das vielleicht besser machen könnte. Und wenn wir jetzt heute auf den tatsächlichen Reformschritt in der Europäischen Union gucken, also diesen sogenannten Pakt, Migrationspakt, oder das Migrationspaket, das die EU ja beschlossen hat, dann sehen wir doch eine ganze Reihe auch echte Verschärfungen für Migrantinnen und Migranten, die problematisch sind. Also Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen, die leichter werden, aber auch Versuche der Mitgliedstaaten, und das finde ich vielleicht das Problematischste auch an der Bilanz, selbst diese Standards, die das Europarecht auch setzt, weiter zu untergraben. Also ich denke hier nur an die Regelungen zum Familiennachzug, die ausgesetzt werden sollen in Österreich, teilweise aber auch in Deutschland. Also da würde ich jetzt sagen, jetzt 10 Jahre danach merkt man doch, es ist sehr viel Druck auf dem Thema, sehr viel Polarisierung in der Debatte. Und dadurch haben wir natürlich jetzt nicht eine Situation, in der keine Menschenrechte mehr gelten, aber in der wir sie viel stärker rechtfertigen müssen als 2015. 2015 konnte sogar die Bild-Zeitung in Deutschland sich damit anfreunden, zu sagen, natürlich genießen diese Leute Schutz. Und heute ist diese Reaktion des Natürlich eben nicht mehr ganz so natürlich. Und das ist vielleicht ja der negative Teil der Bilanz.
Ich mache da eine Trilogie an Folgen. Also ich spreche mit einer Kollegin über die geschichtliche Rolle Österreichs als Aufnahmeland während des Kalten Krieges bis heute und mit einer weiteren Kollegin über Flucht- und Migrationsforschung aus soziologischer Sicht und auch die Frage, wer überhaupt sich auf den Weg nach Europa oder eben auch in andere Länder begibt und wieso. Und mit dir möchte ich den Schwerpunkt setzen, aus naheliegenden Gründen auf das Recht, das dahinter steht, nämlich einerseits aus verfassungsrechtlicher Sicht, anders jetzt aus völkerrechtlicher Sicht, weil was mir dabei auffällt ist, es gibt so ein paar Talking Points, die wieder und wieder kommen. Zum Beispiel, dass man sagt, naja, Flucht heißt immer im ersten Land, das Schutz gibt. Und die Menschen, die nach Europa kommen, sind ja durch ganz viele Länder gereist, in denen sie auch Schutz bekommen hätten können. Warum reisen die bis nach Europa oder dann auch innerhalb Europas? Wir haben also eine ganz ungleiche Verteilung mit einigen Ländern, die pro Kopf gerechnet viel mehr Asylanträge haben als andere. Für einige Länder ist das überhaupt kein Thema, für andere Länder wiederum ein ganz großes Thema. Und dann auch noch die Behauptung oder eben der Vorwurf, dass viele ja gar nicht wirklich Schutz suchen, sondern aus anderen, vielleicht nachvollziehbaren, aber nicht im rechtlichen Sinne unter die Genfer Flüchtlingskonvention und die darin befindliche Definition fallenden Gründen aus ihrem Land ausreisen, eben nicht fliehen, sondern es verlassen. Jetzt würde ich da vielleicht gerne, oder nicht vielleicht, tatsächlich gerne mit dir so ein paar von diesen Talking Points durchgehen. Also der erste, der gefühlt sehr oft vorkommt, ist eben der, dass man sagt, warum flüchten die Menschen bis nach Europa, wenn sie zum Beispiel aus Syrien kommen, obwohl ja in der Region, entweder in Nachbarländern oder zumindest in der Region, auch ganz viele sichere Länder sind, in denen sie sogar schon waren und in denen sie vielleicht oder tatsächlich Schutz bekommen haben.
Die Frage lädt vielleicht dazu ein, zunächst nochmal daran zu erinnern, dass der allergrößte Teil derer, die aus einer Krisenregion fliehen, und das trifft auch auf Syrien, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel einfach bleiben, zu, wirklich in der Region auch Schutz bekommen. Und die Länder, die also die allerhöchste Zahl an Flüchtlingen aus diesen Ländern, aus Syrien aufnehmen, sind nicht die Länder der Europäischen Union, sondern sind eben die Länder direkt in der Umgebung, Jordanien und so weiter, ne, die wesentlich mehr Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen haben, auch die Türkei natürlich. Ne. Das ist vielleicht das eine, was wir uns immer vergegenwärtigen müssen. Es sind nicht alle Flüchtlinge aus Syrien, die nach Europa kommen, sondern es sind tatsächlich sehr viele, die in der Region bleiben. Das zweite ist aber, dass wir natürlich auch sehen müssen, dass es sich überwiegend auch in diesen Regionen um Länder handelt, die entweder ihrerseits auch politisch instabile Verhältnisse haben oder aber auch jedenfalls, was die ökonomische Lage betrifft, natürlich auch in einer ganz anderen Situation sind als die Europäische Union. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie irgendwann eben tatsächlich auch an ihre Kapazitätsgrenze kommen und eben nicht weitere Flüchtlinge aufnehmen können. Aber es führt auch dazu, und das ist eigentlich in dem Kontext wichtiger, dass sie den Flüchtlingen gar nicht immer einen Schutz bieten können, der wirklich dem Standard entspricht, den wir aus der Perspektive der Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich als den Minimalstandard ansehen, den man Flüchtlingen auch gewähren muss. Ja. Und vor diesem Hintergrund ist das eben immer sehr einfach gesagt, die sollen doch in der Region bleiben. Man kann sich aber sicher sein, dass auch für die Flüchtlinge selbst es keinesfalls so ist, dass sie alle sagen, ach, dann gehen wir einfach weiter nach Europa, weil da ist ja eh schöner, sondern dass sehr viele eigentlich auch ihrerseits zunächst versuchen, in der Region zu bleiben. Du hast es gesagt, viele haben dort ja auch Schutz gehabt, weil sie im ersten Schritt denken, der Konflikt bleibt gar nicht so lange. Dann, wir gehen dann wieder zurück, solange wir hier in der Gegend sind, sprechen wir die Sprache, sind wir auch nah an Verwandten. Und irgendwann realisiert man, der Konflikt ist eben doch noch da. Und dann geht es nicht mehr nur um die Frage der Flucht, sondern auch um die Frage der Perspektive, die man hat. Und das ist dann für viele eben auch der Punkt zu sagen, okay, diese Minimalversorgung, die ich hier habe, die reicht mir nicht und ich suche woanders Schutz.
Es wird ja auch immer wieder, zumindest politisch ins Spiel gebracht, die Flüchtlingsdefinition so anzupassen, dass man sie so einschränkt, dass man sagt, wenn jemand schon irgendwo Schutz gefunden hat, dann profitiert er oder sie nicht mehr vom Flüchtlingsbegriff. Weil jetzt im Moment ist er ja herkunftsneutral und man ist nur dann oder insofern herkunftsneutral, dass man eben Flüchtling ist, wenn man das eigene Land verlassen hat. Aber es ist gar nicht so sehr erheblich, ob man woanders Schutz bekommen hat. Und da ist jetzt, und das fällt mir eben auf in diesen Debatten, dass man sagt, naja, aber wenn jemand eh schon jahrelang in der Türkei war, warum soll dann Europa den immer noch als Flüchtling aufnehmen? Weil der ist ja dann eh schon jahrelang dort gewesen und ich picke jetzt nur die Türkei als das offensichtlichste Beispiel heraus. Und dann zu sagen, warum gilt der immer noch als Flüchtling, obwohl der ja schon teilweise jahrelang woanders Schutz bekommen hat?
Naja, die eine Frage ist ja, hat er da wirklich Schutz bekommen im Sinne von einem wirklichen Schutzstatus auch bekommen? Und das ist halt sehr häufig nicht der Fall. Sehr häufig bekommen eben Leute dann nur einen vorübergehenden Schutzstatus. Letztlich kann man das auch nicht so pauschal beantworten, weil das im Einzelfall eben für die Leute doch oft bedeutet, weil sie nur einen temporären Schutzstatus gehabt haben, dass der auch ausläuft und dass sie dann real auch in einem Land wie der Türkei Gefahr laufen, wieder zurückgeschoben zu werden. Und vor dieser Angst oder aus dieser Angst heraus dann eben auch weiter wandern. Was du angesprochen hast mit dem Gedanken, die Flüchtlingskonvention anzupassen, ist natürlich etwas, was für die Länder in der Europäischen Union, vielleicht auch andere typische Zielländer, immer attraktiv erscheint, weil man sich selbst nicht als Krisenregion wähnt. Eine Annahme, die jetzt in der Europäischen Union mit der Ukraine natürlich vielleicht auch etwas erschüttert ist, aber man denkt immer, wir sind ja gar nicht die Region in der Nähe, ja. Und deswegen denkt man natürlich immer, gut, dann bleiben die ganz woanders. Also letztlich ist es eine Form von, es schließt vielleicht ein bisschen an das Thema, was ich vorher gesagt habe, es geht da auch um eine Form von Solidarität. Also die Annahme, einfach zu sagen, ja, das machen dann die Länder in der Region, die ja auch aus anderen Gründen schon unter den Konflikten, nämlich zum Beispiel ökonomisch auch unter den Konflikten in der Region und der Instabilität leiden, führt eben dazu, dass man selber das Problem nicht sieht und deswegen sich nicht damit auseinandersetzen muss. Aber das, was da häufig mitschwingt in der öffentlichen Debatte, dass das ja dann viel fairer sei, wenn die Leute dort aufgenommen werden, das würde ich wirklich bestreiten. Denn es führt eben dazu, dass Länder, die weitaus weniger finanzielle, ökonomische und sonstige Möglichkeiten haben, dann eine extrem große Zahl auffangen müssen. Und letztlich die Ursache dieser Konflikte liegt manchmal in der Region, aber liegt auch gar nicht immer in der Region, sondern ist eben doch oft Ergebnis großer geopolitischer Entwicklungen, an denen eben auch der globale Norden beteiligt ist. Also insofern entledigt man sich so ein bisschen der Probleme der Welt und tut so, als könnte man da auf seiner eigenen Scholle weiterleben. Deswegen finde ich das eben schon aus dieser Perspektive nicht so eine sympathische Lösung. Und ich glaube auch, die Idee, dass man ein Abkommen so ändern könnte, finde ich ein bisschen unrealistisch, weil warum sollten eben gerade die Staaten aus den Regionen, die im Moment besonders konfliktbeladen sind, warum sollten die dem zustimmen? Welches Incentive hätten sie das? Welchen Anreiz hätten sie, dem zuzustimmen? Deswegen glaube ich, ist das auch keine besonders realistische Überlegung.
Ein anderes Problem dabei ist dann natürlich, dass wenn man sagt, dass diese Abkommen, es wird ja zum Beispiel in Österreich hierzulande immer wieder auch vor allem von der FPÖ und explizit auch von Herbert Kickl immer wieder gesagt, diese Abkommen stammen ja aus einer anderen Zeit und die stammen aus einer Zeit vor allem, bevor zum Beispiel viele von den heutigen Fluchtländern formal gesehen unabhängig waren oder eben aus einer Zeit, die zusammengehangen ist mit dem Zweiten Weltkrieg. Die FPÖ war interessanterweise, ich habe das mal nachgelesen, damals für die Annahme der Genfer Flüchtlingskonvention, weil die in erster Linie natürlich gedacht hat an die Vertriebenen Auslandsdeutschen und
die eine sehr große Flüchtlingsgruppe nach dem Zweiten Weltkrieg waren und haben das auch damals in den Stellungnahmen, wenn man sich das im Parlament ansieht, durch diese Brille gesehen. Und daher kommt jetzt aber das Argument zu sagen, naja, ursprünglich war das ja für die Aufnahme von Menschen, die aus derselben Kultur stammen, die vielleicht dieselbe Sprache sprechen, die aus derselben Region sind. Und wir haben das ja jetzt, und ich habe mir das damals gedacht, als der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, dass man merkt, so viel hat sich da gar nicht verändert, weil dann auf einmal Länder wie Polen zum Beispiel, die sonst bei Migration sehr skeptisch bis ablehnend waren, auf einmal dann gesagt haben, seht her, jetzt sind wir ein Aufnahmeland und wir sind es bereitwilligst, weil mit den Ukrainern teilen wir eine gemeinsame Geschichte, wir sind in derselben Region, das sind Menschen wie du und ich, die lassen sich auch leichter integrieren. Also dieser alte Widerspruch, der langen Rede, viel zu langen Rede, kurzer Sinn, dieser alte Widerspruch zwischen Universalismus der Menschenrechte, dass man sagt, jemand bekommt Schutz, egal woher er oder sie kommt, versus dieser Partikularismus zu sagen, man gibt lieber Schutz denjenigen, die einem selbst ähnlich sind und da macht man es dann aber bereitwillig, während man den Fremden, den genuin Fremden eher ablehnt, das scheint sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gar nicht so fundamental geändert zu haben.
Ja, ein bisschen hast du mir die Antwort fast schon vorweggenommen, weil du auf diese Thematik mit dem Universalismus auch angespielt hast. Ich denke, das zentrale Problem bei dem Argument ist eben, dass es den menschenrechtlichen Universalismus untergräbt. Also, dass es sagt, wir wollen Menschenrechte, aber nur für die, die so sind wie wir. Das muss man sich halt überlegen. Also ich meine, es verwundert einen jetzt nicht, dass die FPÖ diese Position vertritt. Aber man muss sich natürlich schon überlegen, will man diese Position zu Menschenrechten insgesamt vertreten und wo würde man die Grenze ziehen? Also warum soll das dann zum Beispiel nur beim Flüchtlingsschutz gelten? Wir könnten ja auch bei anderen Menschenrechten dann sagen, die gelten nur für die Leute, die so sind wie wir. Und was so sind wie wir heißt, das kann ja dann ganz unterschiedlich sein. Die gleiche Religion, du hast gesagt, die gleiche Geschichte, die Kultur, da ist schon wieder unklarer, was ist denn eigentlich Kultur, ja? Und ich denke, es ist bei sowas immer gut, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, wie man selbst reagieren würde, wenn man gezwungen wäre, in ein Land zu fliehen, das überhaupt nicht den eigenen, sagen wir mal, kulturellen und religiösen Überzeugungen so entspricht, aber das eben das einzige Land ist, was man irgendwie erreichen kann, ja, und wo man eine Perspektive sieht, weil es eben in der eigenen Heimat so schrecklich ist. Das können sich die meisten von uns ja nicht vorstellen, aber es hilft manchmal, sich das zu überlegen, ob man dann, wie man sich dann eigentlich fühlen würde, wenn man gesagt bekäme, ja, aber also für dich gibt es keinen Schutz, weil du hast ja eine andere Geschichte, du kommst von einem anderen Kontinent, du hast eine andere Religion, eine andere Hautfarbe. Man kann ja x-beliebige Unterscheidungen ziehen. Jetzt, das ist also der eine Punkt, warum ich finde, man kann dieses Menschenrecht als universelles Recht nicht so differenzieren. Ich möchte aber trotzdem einen Punkt noch machen, nämlich die Frage, ob die Staaten in der Region, das schließt an unsere Vorfrage an, nicht doch eine besondere Verantwortung haben. Und da würde ich sagen, doch, natürlich, aus genau dem Grund, den ich eben gesagt habe, auch für die Leute, die fliehen, ist die naheliegendste Option, erstmal wohin zu fliehen, wo es nicht so weit weg von zu Hause ist, wo man schnell zurück kann, wo man sich auch, sage ich mal, noch ein bisschen besser orientieren kann und auskennt, vielleicht sogar auch die Sprache leichter erlernen kann, das ist ja mitunter auch so. Und deswegen ist es natürlich auch richtig, dass die Europäische Union bei den Ukrainern in besonderer Weise auch die Türen aufgemacht hat, ihnen tatsächlich auch Schutz zu gewähren, so wie es auch richtig ist, dass Jordanien besonders viele Leute aus Syrien aufnimmt. Aber das ist eben oft nicht die einzige Lösung, vor allen Dingen dann nicht, wenn die Konflikte sehr lange dauern und vor allen Dingen dann nicht, wenn die Region insgesamt instabil oder ökonomisch arm ist. Ja.
Ich gehe zurück zum Recht. Kannst du mit der Definition des Flüchtlings, wie wir es in der Genfer Flüchtlingskonvention und dann im Zusatzprotokoll finden, leben oder gehört die angepasst? Deiner Meinung nach, ganz offen gefragt.
Ich kann mit der gut leben. Ich glaube, wir sollten an der auch nicht rütteln, weil sie knüpft an eine spezifische Form von Verfolgung an, nämlich aus Gründen, ich hoffe, ich kriege es jetzt noch alles zusammen, der Religion, der Rasse, der politischen Überzeugung und der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Natürlich, das ist eine rechtliche Vorschrift, die ist sehr viel interpretiert worden in den letzten Jahren. Viele Dinge verstehen wir heute als Diskriminierung aufgrund oder Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Und ich glaube, Sie hat eigentlich gezeigt, dass sie sehr, sehr viele Konstellationen auch erfassen kann. Sie erfasst manche Kategorien nicht oder nicht so einfach. Jedenfalls kann man nicht einfach sagen, weil bei mir zu Hause ständig die Felder überflutet werden und wir deswegen nicht mehr genug zu essen haben aufgrund des Klimawandels, bin ich Flüchtling. Das ist zum Beispiel ein Argument, das so jedenfalls in dieser einfachen Form nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen würde. Aber ich glaube, das zeigt eben, dass die Genfer Flüchtlingskonvention keine Lösung für alle ist, aber trotzdem ein sehr, sehr leistungsfähiges Instrument, um eine bestimmte Form der diskriminierenden Verfolgung aufzufangen. Und ich glaube, in dieser Hinsicht ist sie auch nach wie vor wichtig, obwohl sie natürlich, das will ich auch sagen, den Staaten, die Flüchtlinge aufnehmen, auch sehr viel abverlangt. Nämlich diese Leute, das steht auch in der Genfer Flüchtlingskonvention, vergessen wir oft, zu integrieren und ihnen eigentlich auch einen schnellen Weg, Artikel 34 der Genfer Flüchtlingskonvention, zur Staatsangehörigkeit, also zur vollen Mitgliedschaft, zu ermöglichen. Und deswegen glaube ich, wir sollten die Genfer Flüchtlingskonvention erstmal nicht antasten.
Du hast vorhin ein anderes großes Wort gesagt, Abschiebungen, weil der Trend gerade in Österreich, in Deutschland, in vielen europäischen Ländern geht ja in die andere Richtung, zu sagen, man möchte die Leute wieder unter Anführungsstrichen loswerden, also eben nicht integrieren, nicht dafür sorgen, dass sie möglichst bald eine Staatsbürgerschaft bekommen und eben vollwertige Mitglieder einer neuen Gesellschaft werden und damit auch keine Flüchtlinge mehr sind, weil ab dem Zeitpunkt, wo man die Staatsangehörigkeit des neuen Landes hat, ist man ja kein Flüchtling mehr. Aber der Trend geht ja vielmehr darin zu sagen, Asyl ist Schutz auf Zeit und wenn jetzt zum Beispiel Syrien nach dem Regime-Change sicher schon ist oder bald wird, dann wird man den Leuten den Schutzstatus aberkennen und sie im Notfall auch gewaltsam nach Syrien abschieben. Also der Trend geht ja in die andere Richtung und jetzt würde jemand sagen, naja, Integration ist die eine Verpflichtung, aber gleichzeitig kann man die Genfer Flüchtlingskonvention auch so lesen, dass sie nur Asyl auf Zeit gibt und befristet und sobald sich die Lage im Herkunftsland gebessert hat, kann man die Leute dort auch wieder zurückbringen.
Ja, also natürlich kann man erstmal sagen, dass der Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention zunächst mal ein befristeter ist. Und dass er auch davon abhängt, dass die Lage im Herkunftsland auch tatsächlich weiter so ist, dass man von einer Verfolgungsgefahr sprechen kann. Ne? Das ist sicherlich richtig. Insofern sieht das Recht auch zu Recht die Möglichkeit vor, dass der Schutzstatus aberkannt werden kann, wenn die Situation sich wirklich signifikant verbessert hat und die Person dann auch zurückgeschoben werden kann, zurückgeschickt werden kann. In der Regel wird sie ja erstmal aufgefordert, freiwillig auszureisen. Und die Frage, an der wir uns jetzt, glaube ich, im Moment in der politischen und rechtlichen Praxis streiten, ist nicht so sehr, ob man das überhaupt darf man, sondern wie wir die Situation in Syrien beurteilen. Also ob wir der Ansicht sind, dass für die Personen, die dorthin zurückgeschickt werden, tatsächlich die Situation sich so sehr gebessert hat, dass sie eben keine Verfolgung oder sogar Lebensgefahr mehr befürchten müssen. Oder ob das nicht der Fall ist. Und das ist eben wieder was, wir haben das ja jetzt auch gesehen, so funktionieren eben Menschenrechte, dass man nicht pauschal für alle Syrer sagen kann oder auch nicht pauschal für alle Afghanen, sondern in jedem Einzelfall prüfen muss. Deswegen hat der EGMR ja auch in dem einen Fall gegenüber Österreich, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, gegenüber Österreich ja eben auch gesagt, ihr müsst schon euch vergewissern, dass die Person in Syrien, die ihr dahin zurückschickt, dass die auch wirklich dort Schutz hat, dass sie dort auch wirklich nicht verfolgt wird. Und ihr könnt euch nicht einfach auf eine x-beliebige Zusage der Regierung oder irgendeines Regimes verlassen, sondern man muss das schon eben auch nachvollziehen können. Und in den Fällen, die wir da jetzt bisher gehabt haben, war das eben nicht immer der Fall. Manche sind eben einfach mehr oder weniger verschwunden und konnten nicht mehr aufgespürt werden. Insofern, das ist dann doch vielleicht ein Indiz dafür, dass die Situation nicht für jeden jedenfalls dort so sicher ist. Also deswegen, das ist ein Streit auf der faktischen Ebene, oder nicht nur faktisch, sondern natürlich hat eine rechtliche Dimension. Wie bewerten wir die Situation in Syrien, ob wir eine Person zurückschicken können oder nicht? Und das Zweite ist, was ich dazu noch wichtig finde, ist, die Genfer Flüchtlingskonvention hat in sich eben diese Spannung. Natürlich sagt sie, das ist Schutz auf Zeit. Wenn der Konflikt vorbei ist und die Lage wieder sicher ist, können die Leute zurückgeschickt werden. Aber wir sehen das beispielsweise ja auch jetzt in der Ukraine, dass Dinge, von denen man vielleicht dachte, na, wenn es gut läuft, sind die in 2 Jahren ist die Situation in 2 Jahren anders, sich sehr häufig in der Praxis als was sehr Langfristiges entwickeln. Und das ist der Grund, warum die Genfer Flüchtlingskonvention diese Perspektive mit der Staatsangehörigkeit auch drin hat, dass sie sagt, wenn sich abzeichnet, dass das länger dauert, dann sollen die Leute auch richtig integriert werden und nicht dauerhaft mit dieser Gefahr leben, dass sie wieder zurückgeschickt werden müssen. Man muss sich das ja vorstellen, der Konflikt in Syrien dauert jetzt seit 2011, das sind 14 Jahre. Wenn jemand relativ in den ersten Jahren geflohen ist, ist er seit über 10 Jahren hier. Wenn die Kinder klein waren, sind die Kinder überwiegend hier aufgewachsen. Man kann sich dann oft nicht mehr vorstellen, dass man das Leben nochmal zurück abwickelt in ein Land, in dem man 10 Jahre nicht war und das jetzt vollständig zerstört ist. Ja? Und vor diesem Hintergrund sieht die Genfer Flüchtlingskonvention das vor, ohne aber zu konkretisieren, ab wann die Staaten diese Möglichkeit vorsehen müssen. Ne?
Du hast jetzt über Syrien gesprochen. Ich möchte auch kurz eingehen auf die andere große Streitfrage. Afghanistan, da haben wir jetzt einen Staat, der nicht mehr in einem Bürgerkrieg ist, der eine neue Regierung hat, die faktisch den Staat mehr oder weniger kontrolliert, die de jure nicht anerkannt wird, weltweit nicht anerkannt wird als Regierung im eben rechtlichen Sinne und gleichzeitig aber prescht jetzt zum Beispiel Österreich vor, ausgerechnet am 11. September, dass man im Innenministerium Beamte unter Anführungsstrichen der Taliban empfangen hat, weil man ja darauf angewiesen ist, mit denen zusammenzuarbeiten, wenn es um Abschiebungen geht. Und jetzt wäre das Argument, das da gekommen ist, von offizieller Seite, zu sagen, naja, die Taliban sind jetzt vielleicht nicht unbedingt Vorreiter der Menschenrechte, aber bei einzelnen Personen, man hat vielleicht, wenn man vor allem in Österreich Straftaten begangen hat, man hat vielleicht dort nicht das beste Leben, aber gleichzeitig wird man von den Taliban vielleicht nicht verfolgt und zumindest die bösen Straftäter oder Intensivstraftäter oder die Menschen, die in Österreich eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen, zumindest die will man abschieben können. Und es gibt da jetzt einen Partner, der den Staat zumindest so weit kontrolliert, dass man jemanden hat, den man diese Personen irgendwo entweder hier vor Ort oder eben in Kabul übergeben kann.
Ja, ich meine, leider wird meine Antwort so ähnlich wie die letzte Antwort. Am Ende des Tages ist natürlich kann man sagen, die Taliban sind ein, wie auch immer geartetes, aber jedenfalls ein de facto Regime, würden wir eben sagen, ja, im Völkerrecht. Sie sind da und irgendwie kann man natürlich sagen, viele Abschiebungen scheitern ja daran, dass es überhaupt keinen Partner auf der anderen Seite gibt, der die Person sozusagen entgegennimmt, ja. Und das ist, glaube ich, das, was die österreichische Regierung hier auch versucht eben zu ändern. Ne? Sie will da einen Gesprächspartner auf der anderen Seite haben, der auch die Person dann in Empfang nimmt. Und natürlich ist es auch richtig, dass vielleicht nicht jede Person, die zurückgeschoben wird, dann tatsächlich auch von den Taliban verfolgt wird. Das Hauptproblem besteht aus meiner Sicht darin, auch hier wieder zu kontrollieren, dass das tatsächlich der Fall ist. Schätzt man die Taliban so ein, dass sie ein verlässlicher Partner sind, dessen Wort man sich verlassen kann. Und das ist nicht nur eine moralische oder politische Frage, sondern eben auch eine rechtliche Frage, weil die Anforderungen, die zum Beispiel eben der Europäische Menschenrechtsgerichtshof dafür stellt, dass ein Staat so eine Garantie bekommt, dass die Menschenrechte dieser Person nicht verletzt werden, die sind dann auch nicht ganz niedrig. Also man darf sich da nicht auf den Handschlag von irgendeinem Taliban-Beamten oder wie wir die jetzt auch mal nennen wollen, verlassen, sondern ist eben schon auch in der Pflicht, ernsthaft die Situation dort auch selbst einzuschätzen. Und das, glaube ich, wird in jedem Einzelfall sehr, sehr schwierig sein. Es ist jedenfalls sicherlich kein geeignetes Mittel, um massenhaft Leute abzuschieben aus Österreich und nach Afghanistan zurückzubringen, sondern es kann allenfalls in begründeten Einzelfällen eben so funktionieren.
Und da habe ich eben das Gefühl, dass sich in den letzten 10 Jahren einiges getan hat. Bei einem, ich will nicht sagen Abbau, aber zumindest einem Rückbau, gut, jetzt könnte man sich auch fragen, inwiefern man das unterscheidet, aber zumindest bei einer Einschränkung des Flüchtlingsrechts, weil ich wage zu behaupten, vor 10 Jahren, also 2015, hätte man nicht gedacht, dass man mal Taliban-Vertreter in Österreich einlädt, um mit denen über Abschiebungen zu sprechen. Es war zwar politisch immer wieder Thema, afghanische Flüchtlinge waren Thema, aber so weit zu gehen, mit den Taliban zusammenzuarbeiten, um Menschen nach Afghanistan abzuschieben, das war damals, wage ich zu behaupten, noch undenkbar.
Sicher würde ich dir recht geben, dass es sicherlich damals in dem spezifischen Kontext wäre da keiner auf die Idee gekommen, das zu machen. Andererseits muss ich sagen, wenn wir uns die Weltgeschichte so angucken, ist natürlich der Umstand, dass eine auch selbst demokratische und sonst an den Menschenrechten orientierte Regierung wie die Regierung von Österreich oder jedem anderen EU-Land mit Schurken zusammenarbeitet, wenn es ihnen selbst strategisch dient, jetzt nicht komplett neu, sondern das passiert tatsächlich ja auch vor Ort ja gar nicht so selten. Also die Zusammenarbeit mit den Taliban aus strategischen Gründen zum Beispiel auch. Also insofern so überraschend finde ich es dann eben auch wieder nicht. Ich glaube, was sich tatsächlich auf dieser Flüchtlingsschutzebene verändert hat, ist, dass wir hier jetzt eigentlich auch immer so tun, als ging es nur um die Frage, ob die Taliban diese Person verfolgen und andere Formen, andere Schutzkategorien. Also Menschen sind ja nicht nur nach der Genfer Flüchtlingskonvention geschützt, sondern es gibt auch den subsidiären Schutz, der auch greift, wenn die Situation in dem Land einfach so unsicher ist, dass Menschenrechtsverletzungen oder auch Gefahr für Leib und Leben drohen. Den gibt es ja auch noch. Und dann noch eine Stufe drunter, eben auch einfach noch die Gefahr für die Verletzung anderer Menschenrechte, wenn es eben existenzielle Menschenrechte sind, da auch dazu führen können, dass Menschen nicht einfach irgendwo anders hingeschoben werden können. Und das, denke ich, da sind wir vielleicht sogar heute noch mehr sensibilisiert als 2015, wo diese ganze Sache mit dem subsidiären Schutz eigentlich erst so richtig angefangen hat. Und das kommt aber hier in dieser Debatte eigentlich sehr häufig zu kurz, ja. Also dass es nicht nur um die Frage geht, ob jetzt die Taliban diese Person verfolgen, sondern eben auch um die Gesamtmenschenrechtssituation in dem Land.
Was mir in der Diskussion jetzt auch auffällt, konkret nämlich deshalb, weil ich ein paar Zitate selber gegeben habe bei einem Artikel, als es eben, in dem es ging um die Abschiebung nach Afghanistan. Und da ich mache dann manchmal den Fehler oder ich will es trotzdem wissen, was ungefähr in den Standardkommentaren dann geschrieben wird. Und da war interessant, dass einige ja geschrieben haben, naja, es ist ja nach Genfer Flüchtlingskonvention eh erlaubt, eben weil es diesen Artikel 33 Absatz 2 gibt, dass man den Abschiebeschutz verliert, wenn man eben aufgrund des eigenen Verhaltens eben als Intensivstraftäter eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit eines Staates darstellt. Und jetzt, und darauf möchte ich dann jetzt mit meiner Frage abzielen, sagen dann einige, naja, die alte GFK, die alte Genfer Flüchtlingskonvention ist eh okay. Das Problem ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, weil der hat da nochmal drüber gestülpt mit seiner Rechtsprechung zum Folterverbot und Verbot von unmenschlicher und erniedrigender Behandlung einen so hohen Standard, der nicht mehr realistisch ist, weil Länder wie Syrien und Afghanistan nie so sicher sein können, wie der EGMR das wünscht. Also das eigentliche Problem, unter Anführungsstrichen, das viele sehen und auch von politischer Sicht, wenn ich jetzt auch denke an die Diskussionen im Vereinigten Königreich, nicht nur in Österreich und Deutschland, zu sagen, der wahre Schuldige ist eigentlich der EGMR, weil der so streng ist. Die Genfer Flüchtlingskonvention würde die Abschiebung von Intensivstraftätern eh erlauben.
Also zum einen ist ja nochmal die Frage, wann ist die Person so stark ein Intensivstraftäter, dass sie wirklich nach der Genfer Flüchtlingskonvention das den Entzug des Schutzes rechtfertigen würde. Dafür muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Und da würde mich dann eigentlich im Umkehrzug, bist du jetzt der falsche Adressat für, aber auch mal interessieren, wie viele Leute sind das eigentlich? Also ich glaube, es ist eine sehr geringe Anzahl von Personen, über die wir da sprechen. Und ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, der EGMR hat da so überzogene Schutzvorstellungen, sondern wie ich eben schon gesagt habe, es geht eben um sehr, sehr grundlegende Menschenrechte, die wir eben, und das hat sich nicht der EGMR ausgedacht, sondern das steht so in der EMRK, die wir für unabänderlich und uneinschränkbar halten. Und das ist eben der Schutz vor Folter und das ist auch der Schutz vor unmenschlicher und erniedrigender Behandlung. Und das ist das, wo der EGMR sagt, dafür muss, wenn eine wirkliche Gefahr besteht, dass eine Person dem ausgesetzt ist, der sagt nicht, die österreichische Regierung muss nachweisen, dass diese Person unter keinen Umständen jemals in Afghanistan gefoltert wird. Das ist natürlich ein Beweis, den könnte die österreichische Regierung tatsächlich ja auch niemals bringen, ja, weil das ist unrealistisch. Das wäre eine überzogene Anforderung. Sondern er sagt, die österreichische Regierung muss nur prüfen, ob jetzt eine konkrete Gefahr besteht, dass die Person dem ausgesetzt wird. Und das ist aus meiner Sicht eine absolute Minimalanforderung, die sich der EGMR auch nicht einfach ausgedacht hat, sondern die so mehr oder weniger in der EMRK drinsteht. Dann müssen die Staaten halt auch so ehrlich sein und sagen, also eigentlich haben wir das alles gar nicht so gemeint mit dem Schutz der Menschenrechte. Und wir finden eigentlich, kommen wir wieder ein bisschen an den Ausgangspunkt zurück, unmenschliche und erniedrigende Behandlung soll verboten sein, aber nicht für Leute, die woanders leben und von jemand anderem gefoltert werden.
Oder, und das ist das Gefühl, das ich zumindest habe, wohin die Debatte geht, zumindest dann nicht, wenn jemand aufgrund von intensiven Straftaten diesen absoluten Schutz verloren hat.
Ich überspitze es mal, also dann, wenn er es verdient hat.
Ja.
Genau, ja. Ja, natürlich, aber dann, ich denke, dass du recht hast, dass die Debatte in diese Richtung geht. Und das, finde ich, zeigt was, das hat nichts, glaube ich, jetzt mit dem Fluchtjahr 2015 zu tun. Aber unsere gesamtgesellschaftliche Entwicklung geht ja doch in Richtung von so einer Verrohung der Debatte. Und ich glaube, das ist halt ein signifikanter Unterschied zu 2015, wo wir diese Verrohung noch nicht hatten, dass viele Menschen heute, glaube ich, weniger ein Problem damit hätten zu sagen, na, der ist doch Intensivstraftäter, ist doch nicht so schlimm, wenn der gefoltert wird. Der hat sich das selbst zuzuschreiben und hat das halt verdient. Und natürlich, okay, wir machen das hier nicht bei uns, aber wenn der halt woanders gefoltert wird, was kümmert's uns, ja? Und diese Haltung ist tatsächlich neu. Und in diesem Sinne passt die Haltung auch nicht so richtig gut zur EMRK. Aber ich finde eben die Perspektive, die Politik darauf einnimmt, zu sagen, der EGMR ist daran schuld, weil der hat die EMRK so gemacht, wie sie ist, die ist aus meiner Sicht nicht ganz zutreffend. Natürlich hat der EGMR die EMRK interpretiert und überhaupt erst auf solche Situationen angewendet. Aber sehr lange hatte auch niemand ein Problem damit. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass viele Staaten plötzlich ihre eigene Haltung zu dieser Frage geändert haben.
Daran anschließend möchte ich gleich darauf eingehen, was die Europäische Union jetzt gerade beschließt oder wohin der Weg in der Europäischen Union geht. Also das sind ja Debatten auch, sagen, man möchte die Verfahren auslagern, man möchte schnellere Verfahren, man möchte auch kooperieren mit Staaten, die an den Grenzen der Europäischen Union liegen. Also man merkt ja, dass nicht nur die Verrohung in der Sprache und in der politischen Debatte Einzug gefunden hat, sondern dass auch die Europäische Union, jetzt mal optimistisch ausgedrückt, versucht, die Balance zu finden zwischen einerseits dem verbrieften Recht auf Asyl, das sie in ihrer Grundrechtecharta drin hat, aber gleichzeitig auch irgendwie versuchen will zu sagen, gut, das heißt aber nicht, dass alle kommen dürfen. Jetzt mal vollkommen überspitzt formuliert. Also was passiert da eigentlich gerade mit dem innerhalb der EU derzeit stattfindenden Reformprozess, der eigentlich auch ganz lange festgesteckt ist? Aber wohin geht da die Richtung? Was passiert eigentlich gerade bei der EU jetzt 10 Jahre später in Reaktion auf die anhaltende, Flüchtlingskrise ist immer so ein Wort, die anhaltende Relevanz des Themas Flucht und Migration?
Naja, also wir hatten jetzt dieses Jahr ja hier eine Konferenz an der Uni Wien, wo unsere Keynote-Speakerin, die Violetta Moreno-Lax, die hat diese ganze Entwicklung als Dehumanisierung des Migrationsrechts bezeichnet, weil sie gesagt hat, im Grunde reden wir über Migranten und auch in der Sprache des Rechts nur sehr viel inzwischen als Gefahr, als Krise, als zu regelnde Subjekte. Und wir denken eigentlich gar nicht mehr so daran, dass das Menschen sind, die eben wirklich, wenn ich es so sagen darf, aus Fleisch und Blut sind und eben wirklich ein Schutzbedürfnis haben. Und wenn wir so anfangen, über die Leute zu reden, also mehr in dieser funktionalen Kategorie, dann wird es eben auch viel leichter, sie zurückzuschieben und sich zum Beispiel für die Frage, was passiert dann mit ihnen? Also wenn wir sie im Mittelmeer zurückschieben, ertrinken sie, wenn wir sie nach Afghanistan zurückschieben, werden sie vielleicht gefoltert. Das hat dann mit uns nicht mehr so viel zu tun, weil das sind gar nicht so Menschen wie wir. Also diese Unterscheidung, das hat sie sehr stark gemacht. Ich glaube, dass es in der Tendenz vielleicht eine etwas zu überspitzte Beschreibung ist, die sie da gewählt hat, sehr provokant vielleicht auch. Aber was wir schon sehen, ist, dass es eine zunehmende Abschottung einfach gibt. Also das Bedürfnis, Probleme, die irgendwo in der Welt stattfinden, von uns wegzuhalten und auch diesen gewaltsamen Akt, der damit verbunden ist, die Leute, es ist ja nicht immer gewaltsam, aber den im Notfall eben auch gewaltsamen Akt der Abschiebung oder auch der Zurückweisung eigentlich so ein bisschen auch aus unserem Blickfeld zu nehmen, indem wir auch so Sachen diskutieren, wie ob wir die Leute nicht einfach gleich, ob wir das nicht alles in Albanien machen können oder in irgendwelchen Zentren in Nordafrika. Also das ist so eine Tendenz, das Problem von sich weghalten. Eine andere Sache ist, dass ich schon der Europäischen Union abnehme, dass sie bemüht sind, den Prozess der Identifikation von Schutzbedürftigen an der Grenze effektiver zu machen. Denn dieser Prozess ist bisher auch für die Betroffenen nicht besonders, für die Schutzsuchenden nicht besonders zufriedenstellend gewesen. Und ich glaube, dass in den Neuregelungen schon der Versuch liegt, das besser zu machen. Das Problem ist, wie immer, dass natürlich ein schnellerer Prozess immer auf Kosten von Rechtsstaatlichkeit geht. Und das ist, denke ich, auch etwas, was ich als größtes Problem in diesen Neuregelungen sehe, dass eben an vielen Stellen der Zugang zu Rechtsschutz und die Möglichkeit, eventuelle Rechtsverletzungen und Menschenrechtsverletzungen überhaupt zu überprüfen, dass das weitaus schwieriger wird, unter anderem auch, weil die Leute, also die Schutzsuchenden, immer stärker an der Grenze in haftähnlichen oder, wie es so schön heißt, Alternativen zur Haft, aber jedenfalls räumlich festgehalten werden. Ja? Und das macht es ihnen natürlich auch viel schwerer, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, Rechtsanwälten und so weiter überhaupt in Kontakt zu kommen. Also diesen Zugang zum Recht, der wird irgendwie immer schwerer. Und das finde ich eines der größten Probleme, das in dieser europäischen Entwicklung im Moment zu beobachten ist.
Ich habe das Gefühl, dass Anspruch und Wirklichkeit bzw. Recht und Praxis sehr weit auseinanderdriften. Also eigentlich Recht darauf, ein Asylverfahren zu haben, das auch noch möglichst fair ist. Aber dann gleichzeitig in der Praxis sehen wir, dass es diese Verfahren, dass man überhaupt mal erst so weit kommt, den Antrag zu stellen, innerhalb der Europäischen Union, dass es das, dass der einfach verunmöglicht wird. Aber gleichzeitig erhält man das trotzdem, wenn man es rein rechtlich betrachtet, ja trotzdem weiter aufrecht.
Auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt vielleicht auch der Versuch, einerseits die eigene Menschlichkeit auch zu wahren und den Anspruch eben eines universellen Menschenrechtsschutzes zu wahren. Das würde ich auch der Europäischen Union durchaus auch abnehmen. Die Europäische Union ist auf Menschenrechtsschutz verpflichtet und sie will dieses Recht, hier Asyl zu suchen, auch erhalten. Aber weil eben gleichzeitig der politische Druck so stark ist, gibt es eben die Bewegung, den Zugang zu diesem Recht immer schwerer zu machen. Und das ist absolut ein Widerspruch, den würde ich ganz genauso sehen, ja.
Jetzt könnte man sich auch fragen, wir haben es vorhin eh schon angesprochen, andere Staaten in der Region. Wenn jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich, 2015 hat Saudi-Arabien Deutschland angeboten, etwas zu zahlen, damit Deutschland mehr Moscheen bauen kann oder allgemein Europa zu sagen, naja, wir würden euch Geld geben damit, weil ja viele Flüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten sind, damit ihr mehr Moscheen bauen könnt beispielsweise. Mhm. Und dann sagen aber viele, Moment einmal, dort ist ja noch, solange das Öl noch fließt, noch sehr viel Geld, potenziell noch sehr viele Ressourcen, plus Saudi-Arabien ein muslimisches Land. Warum tun die nicht mehr? Jetzt haben wir eh schon darüber gesprochen, über die Frage in der Region. Wir sind dann aber darauf eingegangen, auf andere benachbarte Länder, wie Libanon beispielsweise, wo ich vor ein paar Jahren war und gesehen habe, eben, die sind ja selber völlig überfordert mit der hohen Anzahl an Flüchtlingen. Aber bei Saudi-Arabien zum Beispiel könnte man wiederum sagen, Moment, da sind ja finanzielle Ressourcen da, die bauen da auch gerade, ich war im Februar dort, die bauen an jeder, gefühlt an jeder Ecke irgendein neues Hochhaus oder einen neuen Park. Warum verlangt man von denen nicht, dass die mehr tun, weil die hätten ja die Mittel. Die haben anscheinend nur nicht den Willen.
Also ich sag mal so, das ist ja jetzt eher eine politische Frage, ne? Also weil rechtlich sieht es ja so aus, dass wir können zwar einerseits, ist es nicht so, dass ein Flüchtling sich einfach aussuchen kann, in welchem Staat er Schutz sucht, aber umgekehrt ist es auch nicht so, dass potenzielle Zielstaaten sich einfach aussuchen können, wo der Flüchtling gefälligst Schutz zu beantragen hat oder der Schutzsuchende gefälligst Schutz zu beantragen hat. Also man kann nicht einfach sagen, geht nach Saudi-Arabien und versucht es dort. Das ist der Witz. Sobald man eben selbst in Kontakt mit den Schutzsuchenden kommt, muss man erstmal ihnen ein entsprechendes Verfahren zur Überprüfung der Schutzbedürftigkeit auch einleiten. Also ein Asylverfahren bieten. So ist die rechtliche Lage. Was du ansprichst, ist ja die politische Frage, ob man nicht Saudi-Arabien politisch in die Pflicht nehmen kann. Und da würde ich sagen, ja, natürlich kann man machen. Man könnte zum Beispiel eben auch versuchen, in ein größeres Resettlement-Abkommen, ja, wo also Leute aus den unmittelbaren Fluchtregionen ganz nah am Konfliktherd dann hinterher woanders hingebracht werden, wo sie dann dauerhaft Schutz bekommen, auch Saudi-Arabien einzubinden. Dafür bin ich jetzt zu wenig außenpolitisch oder geopolitisch versiert, um zu sagen, wie die Erfolgschancen für sowas stehen. Aber das ist wirklich tatsächlich eine rein politische Dimension. Das könnte man natürlich machen, aber man kann Saudi-Arabien nicht darauf verpflichten, diese Flüchtlinge aufzunehmen, wenn es das nicht will. Genauso wenig, wie man die Flüchtlinge verpflichten kann, dorthin zu gehen, außer es gibt eben ein entsprechendes Abkommen, ja.
Du hast jetzt einen rechtlichen Begriff genannt, auf den ich ein bisschen eingehen möchte, Resettlement. Mhm. Das ist ja etwas, wo immer wieder davon gesprochen wird, das wäre ja eine mögliche Lösung. Kannst du vielleicht ganz kurz definieren und dann auch darauf eingehen, was da der rechtliche Rahmen für Resettlement ist aus Sicht der Europäischen Union beispielsweise?
Beim Resettlement geht es darum, dass Menschen, die in der Region um einen unmittelbaren Konflikt bereits vorübergehenden Schutz gefunden haben, also zum Beispiel sich gerade, nehmen wir das Beispiel, in Libanon befinden, ja, ursprünglich aus Syrien kommen, jetzt sich im Libanon befinden, dass diese Personen von den Staaten der Europäischen Union proaktiv aufgenommen werden. Das heißt, man wartet nicht, bis die den Weg über das Mittelmeer oder über die Balkanroute oder welche Route auch immer genommen haben, um irgendwann in einem europäischen Staat anzukommen und hier Asyl zu beantragen, sondern man sagt von vornherein, wir nehmen so und so viele Personen auf, die schutzbedürftig sind. Und diese Beurteilung, ob die tatsächlich schutzbedürftig sind, also ob die Flüchtlinge im rechtlichen Sinne sind, die macht in aller Regel dann UNHCR, also das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, die vor Ort sind und dort prüfen, ob die Personen, welche Personen eigentlich diese Kriterien erfüllen. Und sagen dann zum Beispiel, wir haben hier 20.000 Syrer, die gerade im Libanon sind und die alle aus unserer Sicht alle die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Und die könnten jetzt zum Beispiel nach Österreich oder Deutschland überstellt werden. Der Vorteil für die Schutzsuchenden ist, sie kommen im Flugzeug auf einer geordneten Art und Weise an. Der Vorteil für die Staaten hier ist, sie wissen, wer wann kommt, man kann sich darauf einstellen, man kann die Unterkünfte entsprechend vorbereitet haben. Das ist also alles viel stärker planbar. Das Problem ist, dass im europäischen Kontext es zwar einen Rechtsrahmen gibt, wie solche, man nennt das dann Kontingente für dieses Resettlement, realisiert werden könnten, dass die Staaten aber typischerweise nur sehr, sehr niedrige Zahlen zusagen, wie viel sie überhaupt aufnehmen. Und das sind so wenige, dass das im Verhältnis zu der Gesamtzahl an Schutzsuchenden, die kommen und die eben die Europäische Union auch so erreichen, überhaupt nicht so richtig ins Gewicht fällt. Das heißt, es entlastet eigentlich die sonstigen Fluchtrouten nicht wirklich, sondern ist meistens nur so ein kleines Zusatzpäckchen. Wäre aber natürlich eigentlich eine Lösung, wo man viel gezielter Leuten Schutz bieten könnte und auch viel organisierter Flucht gestalten könnte.
Es wird ja immer wieder bemängelt, dass die meisten Flüchtlinge, die nach Europa kommen, jung und männlich sind, einfach weil die Route so beschwerlich ist. Und beim Resettlement könnte man eben auch ganze Familien holen oder eben gezielt Personen, die eben nicht so fähig sind zu kommen. Jetzt ist aber da wiederum das Gegenargument, das ich oft mitbekommen habe, zu sagen, naja, wenn man zum Beispiel, das war, wie der EuGH eben gesagt hat, dass Frauen, die ja offensichtlich systematisch diskriminiert werden, in Afghanistan beispielsweise, wenn die jetzt alle Asyl bekommen würden, dann ja wiederum langfristig Familienmitglieder nachholen könnten, dass dann der Familiennachzug mit hineinspielt. Und dann, und das merke ich eben auch, dass dann sehr oft der eine Vorschlag kommt und dann aber die Sorgen davor kommen, was das langfristig für Auswirkungen hat. Oder eben genauso bei Resettlement, wenn man sagt, man nimmt nur Familien, aber vielleicht kommen dann trotzdem noch Verwandte nach. Oder eben, wenn man gezielt sagt, man siedelt Frauen an, weil vor denen hat man weniger Angst, auch statistisch gesehen weniger auffällig in Verbrechensraten und dergleichen. Aber dann langfristig kommt vielleicht doch der Bruder, der Vater oder sonst ein männliches Familienmitglied und hat sogar ein Recht auf Familiennachzug. Mhm. Jetzt habe ich wieder eine viel zu lange Frage gestellt, weil eigentlich ist ja viel interessanter, was du sagst. Der langen Rede kurzer Sinn, zum zweiten Mal, Stichwort Familiennachzug, du hast ja auch schon angesprochen, wird ja auch eingeschränkt. Aber eigentlich gäbe es dieses Recht ja schon nach einer beschränkten Anzahl an Jahren, aber politisch kann man sich damit auch nicht so anfreunden, weil man dann sagt, da kommt ja für jeden dann auch noch eine bestimmte Anzahl von Personen langfristig zusätzlich dazu.
Ja, also zunächst mal glaube ich, dass das ein bisschen auch eine politisch gewollte, zugespitzte Darstellung ist. So wie du es jetzt schilderst, ist es ja so, egal wen wir eigentlich holen, die machen alle irgendwann Familiennachzug, ja. Aus irgendeinem Grund gehen wir davon aus, dass die jungen, alleinstehenden Männer, die es hierher schaffen, auf anderen Wegen, dass die keinen Familiennachzug machen, obwohl das nicht stimmt, denn faktisch haben wir ja Familiennachzug. Also so gesehen, glaube ich, wird es auch ein bisschen jetzt übertrieben, also ein bisschen aufgebauscht dargestellt, die Frage mit dem Familiennachzug. Ich glaube, um auf den Vorschlag mit man holt Familien her zurückzukommen, wenn es einem darum geht, nicht so viel Familiennachzug zu haben, ist das sicherlich die beste Variante, weil Mitglieder außerhalb der Kernfamilie haben wesentlich seltener einen Anspruch auf Familiennachzug. Insofern ist das doch, spricht vielleicht doch relativ viel dafür, gleich die ganze Familie hierher zu holen, weil auch das ist eigentlich in der Integrationsforschung unumstritten. Menschen, die in einem Familienverband migrieren, sind eigentlich viel weniger, sind also sozial viel stärker eingebunden und viel weniger auch der Gefahr ausgesetzt, sage ich mal, auf die schiefe Bahn zu kommen und eben hier sich auch überhaupt nicht einfinden zu können. Das alles wird also viel leichter, wenn man ein soziales Netzwerk hat, mit dem man auch kommt. Ja, und das ist ja typischerweise die Familie. Insofern, finde ich, spricht da schon viel dafür, das zu machen. Ob es jetzt besser ist, junge Frauen oder junge Männer alleine hierher zu holen, weiß ich nicht. Also vielleicht wäre eine Mischung irgendwie ganz gut. Aber am Ende des Tages läuft das Argument, das du jetzt im Zusammenhang mit Resettlement gesagt hast, weil es dort von der Politik ja auch mitunter verwendet wird, ist ja eigentlich ein Argument gegen den Familiennachzug und nicht gegen das Resettlement. Und da wiederum denke ich mir, erstens sollten wir uns nochmal vor Augen führen, wie wichtig Familiennachzug für eine gelungene Integration ist. Und zweitens geht es auch hier um ein genuines menschenrechtliches Anliegen, nämlich das Anliegen, mit seinen Liebsten auch zusammenleben zu können. Und natürlich gibt es die Fälle, wo jemand dann erst heiratet, aber das ist ja auch nicht verboten, jemand aus einem anderen Land zu heiraten. Aber die überwiegende Zahl der Fälle im Familiennachzug sind eben doch das Zusammenführen einer vorher schon bestehenden Familie. Und kann man zwar sagen, dass jetzt im Fall von Österreich ist das ja auch im Moment vor allen Dingen deswegen so ein Problem, weil vorher viele Jahre, oder nicht viele Jahre, aber weil vorher eine gewisse Zeit lang gar kein Familiennachzug zugelassen war. Und jetzt kommen halt ganz viele, weil das sich sozusagen aufgestaut hat, ja. Das ist jetzt nicht besonders unerwartet, sondern eigentlich eine Folge einer politischen Entscheidung. Also ich finde, man sollte den Familiennachzug einfach sinnvoll organisieren und eben auch gleich von vornherein antizipieren. Dann ist das auch nicht so ein großes Problem.
Vielleicht nur zur Klärung. Familiennachzug, wenn wir ganz kurz nur definieren, auch den Begriff der Familie. Weil viele denken ja da auch an die Großfamilie und entferntere Familien. Mitglieder, aber es geht ja um die Kernfamilie. Also so viele sind es dann ja eigentlich auch wieder nicht, wie manchmal auch medial dargestellt oder vermutet wird.
Ja, also Vater, Mutter, Kinder, die haben wirklich eine realistische Chance auf Familiennachzug und darüber hinaus eigentlich nur in Ausnahmefällen, ne?
Vielleicht noch zum Abschluss eine vielleicht große Frage, aber vielleicht lässt sich auch sehr kurz beantworten. Ich habe das Gefühl, wie du auch schon ein bisschen angesprochen hast, dass die Richtung geht weiterhin in Richtung Verrohung, aber faktisch, und das fällt mir eben auf, faktisch gibt es trotzdem nach wie vor Migration und sie mag vielleicht abnehmen, aber sie bleibt trotzdem als Konstante bestehen. Jetzt die Frage an dich, und vielleicht wird das gut oder schlecht altern, wie viel bleibt vom Recht auf Asyl auch rechtlich bestehen? Wir haben jetzt viel über die faktische Ebene gesprochen, aber rein rechtlich gibt es ja in all diesen möglichen Verträgen und auch in vielen Verfassungen. Aber sind wir dann irgendwann an dem Punkt, wo wir es zwar stehen haben, aber es wird einfach nicht umgesetzt?
Also rechtlich wird das Recht auf Asyl bleiben, da lege ich mich fest. Und ich glaube, wobei wir auch sagen müssen, es gibt ja kein Recht auf Asyl, aber ein Recht darauf, Asyl zu suchen. Das wird auch bleiben. Und ich würde auch nicht sagen, dass das faktisch vollkommen ausgehebelt ist. Ich glaube auch nicht, dass das in der Zukunft faktisch vollständig ausgehebelt wird. Aber es wird eben immer wieder Phasen geben, in denen versucht wird, den Zugang zu diesem Recht zu erschweren und Phasen geben, in denen das weniger stark der Fall ist. Und ich glaube, viel hängt davon ab, wie gut es uns auch gelingt, eine gute Integrationspolitik zu machen, über die relativ wenig gesprochen wird eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass wir das Recht Asyl zu suchen, vollständig abschaffen werden. Vielleicht wird es eine Phase geben, wo es wirklich, wie du sagst, eben kaum praktische Bedeutung hat, weil der Zugang so schwierig ist. Aber für den Moment sehe ich das so nicht. Ich glaube, dass es auch im Moment für viele, viele Leute nach wie vor Zugang zu Schutz bietet in der Europäischen Union. Und ich glaube auch oder hoffe einfach auch darauf, dass das auch so bleibt und dass sich keine politische Mehrheit in der Europäischen Union dafür findet, diese Errungenschaft rückgängig zu machen.
Das wäre jetzt ein großartiges Schlusswort, aber ich muss leider trotzdem noch einmal nachfragen, weil du eben unterschieden hast oder mich korrigiert hast völlig richtigerweise zwischen Recht auf Asyl und Recht, Asyl zu suchen. Jetzt muss ich, weil auch unter den Hörern und Hörerinnen viele Studierende sind oder interessierte Laien sind, ich hoffe, du verzeihst es mir, jetzt muss ich kurz nachfragen, dass wir auch einmal noch präzisieren, diese begriffliche Klar. Unterscheidung.
Der Unterschied ist, es gibt ein Recht auf Schutz vor Verfolgung, das ist das, was wir vorhin gesagt haben in der Genfer Flüchtlingskonvention, der Flüchtlingsschutz. Ja, es gibt auch noch andere Formen von Schutz, die Staaten selber vorsehen können oder die Europäische Union. In all diesen Fällen sagt aber das Völkerrecht nicht, es gibt den Anspruch, dass eine Person Schutz bekommt, sondern es gibt erstmal nur den Anspruch, dass sie in ein Verfahren kommt, in dem geprüft wird, ob sie schutzberechtigt ist. Also machen wir es wieder am Beispiel des Flüchtlings, dass es Zugang zu einem Asylverfahren gibt, in dem geprüft wird, ob diese Verfolgung vorliegt. Die Konsequenz davon, wenn sie vorliegt, ist aber, dass die Person tatsächlich auch irgendeine Form von Schutzstatus bekommen muss und eben irgendwie auch in dem Land bleiben können muss. Ja? Also das ist eine begriffliche Unterscheidung, dass es also erstmal nur darum geht, zu prüfen, ob Schutzwürdigkeit besteht oder nicht. Und wenn sie besteht, dann erst hat man einen Anspruch zu bleiben.
Weil bei der New York-Erklärung zu Flüchtlingen und Migranten, da ist mir aufgefallen, genau dieser Widerspruch, dass Staaten einerseits immer betont haben, also dieses Recht nicht groß geschrieben haben, Recht auf Asyl, aber gleichzeitig die anderen Verpflichtungen, die auf ein de facto Recht auf Schutz hinauslaufen, trotzdem auch darin festgelegt haben. Weil das Recht auf Schutz, das kann man sagen, das gibt es ja dann schon. Auch selbst wenn man nicht die Flüchtlingseigenschaft garantiert, weil man nicht abgeschoben werden kann in ein Land, das gefährlich ist beispielsweise. Aber es ist eben sehr schwer aufzudröseln und deswegen habe ich da eben nochmal nachgefragt.
Ja, ich glaube, es geht auch um die Vorstellung, dass damit ein bestimmter Status verbunden ist. Ja, und das schreibt das Völkerrecht eben nicht vor, was für eine Art von Status man bekommt. Da ist eigentlich die Genfer Flüchtlingskonvention das einzige Dokument, was wirklich Vorgaben macht, welche Rechte die Person dann zum Beispiel auch haben muss, wenn sie als schutzwürdig anerkannt worden ist. Bei allen anderen gibt es da keine völkerrechtlichen Vorgaben für und das erklärt vielleicht diesen Unterschied auch so ein bisschen.
Ja, jetzt habe ich kein gutes Schlusswort, das ist, weil wir eben nochmal beim Technischen geblieben sind. Vielleicht noch zum Abschluss, vielleicht hast du so einen Punkt, der dir besonders am Herzen liegt, den du den Hörerinnen und Hörern aufgrund des Anlasses 10 Jahre Flüchtlingsjahr 2015 mitgeben möchtest. Etwas, wo du sagst, wenn einmal das ist etwas, was besonders wichtig ist oder was dir auffällt oder ein verbreitetes Missverständnis, fällt dir da ad hoc irgendetwas ein?
Ja, ich glaube, ich möchte den Punkt machen, dass ich es wirklich für ganz, ganz zentral halte, dass wir in dieser Debatte die Menschenrechte natürlich, aber vor allen Dingen auch die Rechtsstaatlichkeit nicht vergessen. Dass wir also uns nicht jeden Tag erzählen lassen, dass die Gerichte, zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, daran schuld sind, dass wir bestimmte Regelungen nicht durchsetzen können, dass wir die Menschen nicht wohin schieben können, wo ihnen Gefahren drohen, dass wir Straftäter nicht loswerden und so weiter. Weil letztlich die Gerichte machen ihren Job. Die Gerichte legen das Recht aus, die Gerichte wenden das Recht an, die Gerichte interpretieren das Recht natürlich. Aber sehr, sehr häufig agiert die Politik in einer Weise, wo sie eigentlich vorher schon weiß, dass das, was sie tut, rechtswidrig ist und nimmt in Kauf, hinterher verurteilt zu werden, um dann sagen zu können, wir würden ja, wenn die Gerichte nicht wären. Das bedeutet aber eigentlich nichts anderes, als dass die Politik aufgegeben hat, sich selbst daran zu orientieren, was eigentlich eine rechtmäßige Politik ist und was nicht. Und ich würde mir wünschen, das wäre wirklich mein großer Wunsch, dass diese Orientierung an Recht und Menschenrechten im Migrationsrecht, dass die wieder stärker eine Rolle spielt.
Anoushe, danke für dieses Schlusswort und danke, dass du Zeit gefunden hast, um mit mir über Flucht und das Migrations- und Fluchtjahr 2015 zu sprechen.
Vielen Dank, sehr gern.
Ja, damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht Politisch angelangt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr hier zugehört habt, dass ihr ganz allgemein bei den Folgen reinhört. Ich freue mich noch viel, viel mehr über diejenigen, die manchmal weniger, manchmal mehr, oft genug auch gar nichts spenden. Nicht, weil ich mit diesem Podcast reich werden wollen würde oder das überhaupt könnte. Es ist immer noch ein Nischenprodukt und das ist auch gut so. Aber ganz einfach, weil ich das als Zeichen der Anerkennung wahrnehme, wenn ihr mir ein bisschen was spendiert, damit ich mir mal einen Kaffee gönnen kann oder auch ein Bierchen oder ganz allgemein, wenn ich beim Podcast-Folgen bearbeiten da sitze und mich frage, hört das überhaupt irgendwer oder mag das überhaupt wer oder interessiert das überhaupt irgendwen, weil ihr müsst euch vorstellen, ich schaue mir dann halt die Statistik an und ich sehe da nur Zahlen und wenn ich dann eben manchmal diese PayPal-Überweisungen bekomme, sehe ich auf einmal einen Namen oder ich sehe eine Nachricht, ich sehe einen Bezug, ich sehe, dass Menschen das wirklich hören und interessant finden und das gibt mir wirklich, wirklich viel. Also Feedback im Allgemeinen gibt mir sehr viel und es gibt mir noch ein kleines bisschen mehr, wenn ich auch sehe, dass euch das monetär ein wenig wert ist. Und damit wäre ich jetzt einmal mehr bei meinem Schlusswort. Ich danke, dass ihr dabei wart. Und je nachdem, wann ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.